Hallo und herzlich willkommen beim Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit mir, Christian, und unserer Geroldsteiner Spaßbombe, Moritz. Und schon lacht er.
Einen schönen guten Abend. Ja, Spaßbombe, ja, das passt, das passt ganz gut. Karnevalsgranate, ne?
Da liegt euch Eifelanern das im Blut.
Ich hoffe doch. Ja, zumindest liegt es mir im Blut.
Sehr schön. Ja, wir kommen heute hier zusammen, um zum einen eine Nachbetrachtung des Cowboys-Spiels machen, was ja sehr erfreulich gelaufen ist mit einem 30-44 Sieg letzten Donnerstag Abend beziehungsweise Nacht, und wir wollen auch gleichzeitig noch einen Ausblick auf das kommende Spiel am Sonntagabend um 22.25 Uhr in Los Angeles gegen die Rams machen, und dann legen wir einfach mal los, indem wir mit der Review gegen die Cowboys anfangen. Gib mir einfach mal eine kurze Einschätzung über das Spiel.
Das war unser erster Super Bowl innerhalb der Regular Season und wir haben ihn gewonnen.
Kurz und knackig.
Kurz und knackig, ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe leider jetzt über das Wochenende sehr viel zu tun gehabt, mit Geburtstag feiern und Konzert und allem drum und dran. Ich habe das Spiel nicht 100%ig komplett gucken können. Was ich aber gesehen habe, war auf jeden Fall im Gegensatz zu anderen Spielen in den Vorwochen hoffnungserregend und nicht sorgenerregend, sagen wir es mal so. Also, dass wir auch nochmal vor allem ein Spiel haben mit über 40 Punkten, ist auf jeden Fall was ich mal einfach jetzt mal so pauschal als Steigerung bezeichnen wollen würde. Und was definitiv dazu beiträgt, dass eventuell dann doch noch mal ein bisschen ein Wind in die ganze Sache reinkommt und wir eventuell noch einen guten Playoff-Push erleben können. Deshalb, ich bin froh, dass wir den Sieg geholt haben. Ich bin froh, wie wir gewonnen haben, weil das war ein sehr souveräner Sieg. Und gegen ein Team, das sich tatsächlich jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt in den Schatten stellen lassen muss. Die Cowboys sind, sagen wir mal, seit mindestens der Trade Deadline gegen Ende Oktober, Anfang November, sind die ein durchaus gutes Team. Und ich bin positiv gestimmt. Ich bin mit dem Sieg, ich sag mal, schon durchaus zufrieden von dem, was ich bis jetzt habe sehen und einschätzen dürfen. Wie war es denn auf deiner Seite?
Ähnlich. Also genau wie du gesagt hast, das Spiel hat wieder Hoffnung gemacht für den Run in die Playoffs, muss man ganz klar sagen. Ich hatte ein bisschen Sorgen, weil, wie du auch richtig gesagt hast, die Cowboys ja ihre letzten drei Spiele gewonnen hatten, unter anderem gegen die Eagles und gegen die Chiefs. Gut, ich glaube, die letzten Spieltage haben es auch so ein bisschen, ja, vielleicht ins rechte Licht gerückt, dass beide Super Bowl Teilnehmer von diesem Jahr, der Super Bowl war ja dieses Jahr, vielleicht doch nicht so super stark und die dominierenden Teams in ihren einzelnen Conferences sind. Gut, die Eagles werden in die Playoffs kommen, die Chiefs, da wird es sicherlich sehr, sehr schwierig werden. Aber trotzdem dachte man eigentlich, wie du richtig gesagt hast, durch die Verstärkung, gerade Quinn Williams in der D-Line, hat einfach der Defense nochmal einen Push gegeben. Die Offense war bei den Cowboys eigentlich das ganze Jahr schon relativ gut. Sie hatten einige Shootouts, wo man dann auch einfach das Potenzial gesehen hatte. Sie haben sich vor der Saison mit George Pickens verstärkt, der ja sicherlich auch ein schwieriger Spieler sein kann, aber der einfach auch seine absoluten Qualitäten hat. Und das Wide-Receiver-Duo Pickens-Lamb ist schon ein sehr, sehr gutes in der NFL, muss man ganz klar sagen. Beides recht große, sehr ballsichere, fangsichere, auch Yards after the Catch produzierende Wide Receiver. Und da waren wir schon so ein bisschen bange davor, vor allen Dingen, weil jetzt Terrence Arnold ja für die Saison raus ist nach dem Spiel gegen die Packers. Und Da hatte ich so ein bisschen Bedenken. Es war ja dann auch so, dass man klar sagen muss, wir haben einiges durch die Luft zugelassen. Aber das ist einfach die Qualität, die sowohl Dak Prescott als auch die beiden Receiver mitbringen. Umgekehrt hat mich eigentlich auch sehr erfreut, dass unsere Defense und da gerade auch die D-Line doch einen deutlichen Schritt wieder nach vorne gemacht hat, was den Druck auf Dak Prescott angeht und damit natürlich auch der Secondary deutlich leichter gemacht hat in dem Spiel. Mhm. Und ja, das waren eigentlich so die großen Pluspunkte. Außerdem auch noch, dass Amon-Ra, trotz dass er gegen die Packers sehr schnell draußen war und man nicht wusste, was jetzt mit seiner Knöchelverletzung ist, muss er aussetzen, muss er vielleicht, nimmt da dann die 2,5 Wochen bis zu den Rams mit, um sich wieder auf den Damm zu bringen. Er hatte für mich überhaupt nicht den Eindruck gemacht. Hat sich Tag für Tag komplett verbessert. Er hatte gemeint, letzte Woche Sonntag kam er kaum aus dem Bett raus, aber von Tag zu Tag wurde eigentlich sein Zustand besser und ab Mittwoch war ihm eigentlich auch klar, dass er spielen will. Und in irgendeiner Pressekonferenz hieß dann auch, okay, wenn er spielen will, dann wird er auch spielen, dann wird da keiner mehr ihm entgegentreten und sagen, nee, du musst leider draußen bleiben. Und das hat sich ja dann auch direkt im ersten Drive gezeigt. Er kriegt direkt den ersten Ball geworfen, läuft für 4-5 Yards und das hat sich dann eigentlich wie so ein roter Faden durchs Spiel durchgezogen. Am Ende mit 6 Catches über 90 Yards einfach wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das hat mich doch sehr hoffnungsvoll jetzt auch, wie gesagt, für die letzten 4 Spiele werden lassen.
Yep. Aber wo du es gerade eben erwähnst, also was mich wirklich überrascht hat und das im positiven Sinne ist, wie im Vergleich zu dem Spiel gegen die Packers und gegen die Giants, die D-Line ja nicht nur einen Schritt nach vorne gemacht hat, die sind mit dem E-Scooter sind die ein paar hundert Meter nach vorne gefahren. In der Form und Weise, wie sie Druck generiert haben, wie sie Deck bearbeitet haben in Kombination. Ich glaube, das hier war eines der besten Spiele, die unsere Linebacker hatten. Ja, mit dem Safety, der leider kein Safety war, den Jack Campbell reingehauen hat. Derek Barnes hatte mal nicht die erste Interception in dem Spiel gefangen gehabt. Hatte dann noch einen kritischen PBU gehabt und so weiter und so fort. Sehr gute Tackles über das Linebacking Core. Einfach nur, das war tatsächlich ein einfach starkes Spiel, was die Linebacker angegangen hat. Und Derek Barnes und Jack Campbell sind für mich bis jetzt ein sehr, sehr leises Duo, was die Linebacker angeht. Die für die Defenses einfach auf einem MVP-Level in Anführungszeichen spielen. Na, im Gesamtbild von unserer Defense betrachtet, alle Augen sind auf Aiden Hutchinson gerichtet, aber die wirklich viel Arbeit mit reinbringen, sind letzten Endes Anzalone, Campbell und Barnes. Das kann man, haben wir, glaube ich, in den letzten paar Wochen immer so ein bisschen, zwar immer mit erwähnt gehabt, aber man kann es nicht genug unterstreichen, dass da definitiv einiges an Leistung in unserer Defense mit drin liegt.
Definitiv. Also die drei Linebacker machen mir in der Defense eigentlich am wenigsten Sorgen, weil die durchweg in meinen Augen eine sehr gute Leistung bringen. Jack Campbell ist, wenn ich es richtig sehe, bei den Fanvotes für den Pro Bowl unter den Top 3 der Inside-Linebacker. Also er macht auch einfach einen bärenstarken Job, wenn man ihn sich wirklich mal in den Spielzügen auch ganz gezielt anschaut, ob es jetzt der vermeintliche Safety war, der ja, die Regelung ist mir eh nicht so ganz nachvollziehbar. Warum ist überall entscheidend, wo der Spieler zu Boden gebracht wird? Und hier ist entscheidend, dass der Ball irgendwann mal die Endzone verlassen hat und nie wieder reinkommt, beziehungsweise dann reinkommt, aber das ist dann auch egal. Wie gesagt, lässt sich drüber streiten. Wir haben, glaube ich, dann auch aus dem relativ kurzen Punt, der auch gut zurückgetragen wurde, dann auch Kapital geschlagen, indem wir dann einen Touchdown draus gemacht haben. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Barnes hatte einmal einen super Tackle for Loss, wo er auch gesehen hat, dass der Ball raus zum Running Back gespielt wird und er den Braten gerochen hat und dann schönen Tackle for Loss gemacht hat. Mhm. Seine Interception, wie im Fernsehen erwähnt, war nicht die erste. Er hatte schon eine, wenn wir uns erinnern, im Playoff-Spiel gegen die Buccaneers, nämlich die Game-Sealing-Interception, die damals Baker Mayfield ihm in die Hände geworfen hat. Aber egal, vielleicht werden Playoff-Interceptions anders gezählt als andere Interceptions, ich weiß nicht.
Nee, ich meinte, dass ich die erste
Interception... Nee, nicht du, sondern im Bericht, also in der Reportage, die amerikanischen Kommentatoren hatten gemeint, seine erste Interception. Ich habe dann nur so in mich reingegrinst und gelacht, ihr habt keine Ahnung.
Ja.
Aber das zeigt halt auch, dass, wie du auch richtig sagst, so ein bisschen die Linebacker und gerade speziell bei den Lions so ein bisschen unter dem Radar auch der nationalen Presse der Amerikaner, glaube ich, fliegen. Ich glaube, Jack Campbell hat inzwischen seinen Stellenwert gefunden, weil sie alle gesehen haben, was er kann und dass sich auch der 18. Spot im 2023er Draft für einen Inside-Linebacker absolut gelohnt hat, weil man einfach da einen Stützpfeiler für die Defense hat, der nicht auch zu Unrecht den Green Dot seit Anzalone, die letztes Jahr draußen war, nicht mehr abgibt und einfach einen super Job immer macht und alle drei, Rodrigo hatte noch ein, zwei Snaps, aber die machen einen super Job, die sind auch immer fit, da gab es noch keine Verletzungen dieses Jahr, und die Defensive Line, gerade auch mit 3 Sacks von Muhammad Al-Kadim, sehr stark, vor allen Dingen auch immer in guten, richtigen Momenten, hat mir echt gut gefallen.
Ja, die Defense hat, ne, wie wir eben schon gesagt haben, auf jeden Fall einiges am Step-Up gehabt. Ich war jetzt gerade parallel am gucken, ob man irgendwo die Pro Bowl Standings schon sehen kann, aber das scheint nicht ganz so einfach zu sein, um das irgendwie mal darzustellen von Seiten der NFL, es sei denn, die posten das irgendwo, das wird irgendwo medial.
Ich kann mal kurz gucken, Dave Burkett postet das eigentlich immer relativ regelmäßig auf Blue Sky.
Mhm. Also man kann zwar hier seine Votes mit abgeben.
Yep. Ja, es sind ja jetzt gerade noch die Fan-Votes, das ist ja immer so ein Drittel, ja. Drittel, irgendwie Fans, Trainer, andere Spieler.
Was ist sogar so, dass die Fans doch weniger Stimmen abkriegen? Ist aber auch egal. Guck du mal gerade nach dem Pro Bowl. Vielleicht können wir auch noch kurz auf die andere Seite mit eingehen, weil ich glaube, die Defense haben wir damit in einem guten Stück schon abgehakt, sind also abgestaubt. Vielleicht können wir auch noch gleich auf Einzelleistungen eingehen.
Ja.
Gucken wir uns mal kurz auf die Offense. Die Offense wirkte wieder etwas runder, als hätten sie wieder ein bisschen mehr Benzin im Tank drin, um es mal in Automobil-Phrasen auszudrücken. Mit einer wirklich guten Leistung von vielen Spielern in diesem Fall bei uns im Team. Wenn man sich das anguckt, wir haben mit Monty 60 Yards gelaufen, Jamir hatte 43 Yards gehabt, und dann im Receiving Jameson mit 96 Yards, Amon-Ra mit 92 Yards, Jamir nochmal mit 77 Yards. Tesla hat sogar mal noch bei 3 Targets zwei Catches gemacht für 20 Yards, was auch nicht ungeil ist. Sogar Monty hat sogar mal noch einen Ball zwischendrin gefangen. Also dass hier die Offensive-Leistung war hier in einem dermaßenen Maß rund gewesen, wie wir es zumindest aus meiner Erinnerung heraus jetzt zuletzt nicht erlebt haben, zumindest in den letzten paar Wochen, weil wir uns irgendwie immer nur auf einen Spieler haben stützen können. Ob das jetzt Sam Laporta war, der dann irgendwie in 3 Spielzügen oder beziehungsweise bei 3 Catches irgendwie 130 Yards gemacht hat. Nee, 130 war es nicht, aber 102 oder was Yards gemacht hat. Und danach aus dem Spiel komplett verschwunden gewesen ist mit ein bisschen Jameson hier, ein bisschen Amon-Ra, St. Brown da. hier auf quasi drei Spieler die Hauptlast im Receiving verteilt zu haben, ist schon sehr, sehr cool. Also mit annähernd gleichen Werten. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das scheint auch gut durchgeplant gewesen zu sein. Und macht auch Hoffnung auf mehr. Und ich bin froh, dass die Entscheidung, Gibbs mehr den Ball zu geben, getroffen worden ist seitens der Lions. Es war ja letztes Jahr, war das ja so ein 50-50-Split, so plus ja. minus, ne, wo man gesagt hat, okay, Monty kriegt die Bälle durch die Mitte, um dann einfach mit Gewalt die Defense einzureißen, während Gibbs halt mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Finesse-Spiel bekommen hat. Und mittlerweile, dass wir in dieser Saison uns mehr auf Gibbs lehnen, einfach wegen der Geschwindigkeit, und scheint es jetzt zumindest in den letzten 2-3 Wochen auch rauszubekommen zu haben, wie man die Gaps zu spielen hat, dass sie auch mal im Inside-Run durchaus explodieren kann, zeigt mir, dass die Entwicklung bei ihm gut läuft und dass die Entscheidung auch die richtige gewesen ist. Denn gegen die Giants hat er ja wirklich auch ein paar sehr, sehr große Runs gehabt. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob er hier haben sie jetzt, hat er keinen Long drin mit dem Rushing bei ihm. Gut, die Hauptlast an Yards kam ja bei nur der Hälfte der Carries hat er 60 Yards gemacht und Jamir hat 43. Hat immer noch ein Average von 3,6. Das ist in einem guten Bereich, das dürfte ruhig mehr sein, aber es ist immer noch in einem guten Bereich. Von daher, ich glaube, die Offensive-Leistung und auch die Leistung der O-Line waren in dieser Woche auf jeden Fall das Beste, was wir jetzt, sagen wir mal, in den letzten 4 bis 5 Wochen von den Lions gesehen haben. Ja. Schweren kommt auch noch mit hinzu. Ich glaube, wir haben auch dieses Mal, weiß nicht, ob es ein Cowboys-Ding ist oder nicht, haben wir aber auch unseren guten Freund, den Skipper, mehrfach auf dem Feld gesehen und mehrfach auch bei den Sachen mitspielen gesehen. Auch wenn er sagen muss, er hat halt diesen einen blöden Drop gehabt, wo er,
ja.
Ich weiß gar nicht, ich meine, er war schon ein Stückchen weit offen gewesen.
Er stand in der Aufstellung, stand er einmal komplett rechts außen, vollkommen ungedeckt, ist dann zwar noch nach innen gelaufen, aber es sah so aus, als hätten die Cowboys ihn halt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er eligible ist. Und ja, leider lässt er den Ball fangen. Es wäre immer eine lustige Sache gewesen, wenn einer von den dicken Jungs, von den großen, schweren O-Linern als sechster Mann, wie gesagt, eligible ist und dann den Ball fängt und sich da mal so ein bisschen durchtankt. Jamir hatte der längste, war 19, bei Monty war er 35, das wird der Touchdown-Run gewesen sein. Ja. Aber diese ja, Dual-Thread-Geschichte, dass halt Jamir sowohl im Laufen, aber halt auch als Passfänger einsetzen kannst, das macht ihn halt so gefährlich. Das ist halt so, sag mal, so ein bisschen CMC-mäßig. Er muss nicht durch die Mitte laufen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sie vielleicht bei Gibbs einfach dann die Box noch mehr zustellen, wenn er auf dem Feld ist, damit sich mehr Passoptionen öffnen und bei Monty einfach vielleicht die Box ein bisschen leichter ist, weil sie dann eher denken, naja, möglicherweise wird dann mehr gepasst und weniger gelaufen. Aber wie gesagt, wenn man sich so die Zahlen anschaut, alles gut. Jamir hatte auch ein paar Tackles for Loss, also wo er einfach auch Boden verloren hat, was sich dann natürlich auch wieder auf seine Gesamtjahrzahl auswirkt. Aber als Receiver ist er halt auch einfach eine Waffe. Und was er dann hinterher da noch an Yards wieder generieren kann. Die eine Szene, ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hattest, wo er Ball rausbekommt nach links, Richtung Seitenlinie läuft, auf dem Bierdeckel abstoppt. Er wird von einem, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Linebacker war oder ein Cornerback, verfolgt. Der rutscht aus, weil er so schnell nicht bremsen kann. Jamir geht wieder nach innen, macht das First Down. Und so waren 2, 3 Dinger dabei. Auch, ich glaube, sein erster Run direkt, er quasi so ein Screenpass über die O-Line drüber. Er fängt den Ball, macht so eine ganz kleine Körperbewegung nach rechts und geht dann innen vorbei, war gegen Daron Bland. Der ist einfach zu groß, zu schwer, der kann diese Bewegung nicht mitgehen und zack, war er vorbei. Also Jamir wurde auch jedes Mal von den Kommentatoren ja, in den absoluten Himmel gelobt, was er halt kann. Ja. Ich meine, er hat jetzt 47 Touchdowns, er hat jetzt unter 24 Jahre, er wird im März erst 24, er hat damit Barry Sanders eingeholt. Da werden noch ein paar draufkommen. Und aber auch wie du sagst, ich glaube, die O-Line, auch dass sie gewechselt haben, dass sie Frazier teilweise haben spielen lassen als Left Guard, dass sie Cologne reingebracht haben, die haben sich quasi die Snaps geteilt. Man hat damit einfach Frazier jetzt mal die Möglichkeit gegeben, mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Es waren ein paar Fehler dabei, wo Flaggen kamen mit Holding oder False Start Penalties. Aber das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und von daher bin ich vollkommen bei dir, dass das solide O-Line-Spiel hier einfach wieder ganz viel geöffnet hat. Es können sich lange Drives entwickeln, es können sich vor allen Dingen halt auch lange Routen entwickeln. Und das ist halt das, was J-Mo braucht, das ist das, was Tesla braucht, dass einfach nicht nach knapp 2 Sekunden der Ball raus muss oder ein bisschen mehr, sondern dass Goff halt 2,5, 3 Sekunden Zeit hat, durch seine Reads durchzugehen, dass die Routen gelaufen werden können. Und was J-Mo da inzwischen läuft, ist einfach erste Sahne. Er nimmt Full Speed dem Cornerback 1-2 Yards ab, stoppt auch auf dem Bierdeckel, der andere läuft an ihm vorbei, er macht so ein Cutback, also eine Comeback-Route, läuft 2 Schritte zurück, ist frei, Goff weiß das, bringt den Ball da auch 2-3 Mal richtig gut zu ihm hin, also auch das fand ich einfach richtig gut. Wie gesagt, von Amon-Ra sind wir es gewohnt, dass er einfach gute Routen läuft, dass er weiß, wo Goff den Ball hinspielen wird, aber J-Mo hat da in meinen Augen diese Saison einfach nochmal einen Riesenschritt gemacht und deshalb ist es auch so wichtig, dass er halt jetzt auch ordentlich gefeatured wird und den Ball bekommt und damit, wie du sagst, sich auch die Last in der Offense halt auf mehrere Schultern verteilt und nicht 2 Leute halt mit Amon-Ra und Jamir ja, das ganze Team tragen müssen, sondern dass halt auch andere dazu beitragen und ja, also wie gesagt, die Offensivleistung war mit kleineren Mängeln einfach top. Das muss man klar sagen. Sowohl von der O-Line als auch von Goff, als auch gesagt von den Receivern. Alles tipptopp. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass uns unsere ersten beiden Tight Ends fehlen.
Waren es nicht sogar 3, die uns fehlen? Der eine ist doch, glaube ich,
schon in
der
Preseason raus. Also Shane Sills war schon am Anfang verletzt, genau.
Richtig. Brock Wright jetzt... Genau, als nächstes mit seiner Rachenverletzung.
Ja, irgendwie Luftröhre oder so.
Genau, Luftröhre hieß es. Und da wurden ja noch Scans gemacht. Laporta bekanntermaßen raus mit seiner Rückenverletzung. Ja, Andrew Firkser heißt
er. Dwelly und Firkser.
Also Firkser ist auch so einer der Namen, die ich, glaube ich, gehört habe, wie ich damals angefangen habe, die NFL zu gucken. So schon lange im Geschäft, der gute Mann.
Aber es reicht, sie machen ihre 1-2 Catches pro Spiel, den Rest, wie gesagt, muss man halt verteilen und ja.
Was ich eben noch sagen wollte, ist, ich glaube, oder ich hatte zumindest den Eindruck, dass die Offense, die wir jetzt am Donnerstag gegen die Cowboys gesehen haben, eine Offense ist, die in dieser Saison im Allgemeinen das Nächste ist zu dem, was die Lions letztes Jahr waren.
Ja, definitiv. Also bin ich hundertprozentig bei dir.
Eben mit der Finesse im Playcalling, mit der Ballverteilung, mit dem Dualangriff über beide Running Backs eingesetzt als Passempfänger, als Runner in verschiedenen Situationen, mit der Anpassung des Passing Games auch in Richtung mehr in Richtung Jameson, weil ich glaubt, dass der Ausfall von Amon-Ra gegen die Packers ihm tatsächlich sehr, sehr gut getan hat, weil er hat gegen die Packers ja schon sehr gut funktioniert gehabt.
Er hat also 146 Yards oder richtig, so, also er hatte wirklich eine riesen Nummer da stehen.
Er hatte da auf jeden Fall einiges Gutes gemacht und ich glaube, das hat der Chemie zwischen ihm und Jameson zum einen sehr gut getan und zum anderen hat er sich damit auch ein bisschen mehr empfohlen innerhalb des Training-Staffs. Ich habe immer so ein bisschen unterliegend das Gefühl gehabt, den Eindruck gehabt, dass die Lions ihm noch nicht zu sehr vertrauen wollten. Warum auch immer. Vielleicht ist da noch irgendwas im Hintergrund eben, vielleicht auch wegen der einen oder anderen Strafe, die ja noch mit im Rahmen drin steht. Ja, aber weiß ich nicht. Es ist und bleibt eine positive Entwicklung. Da bin ich froh drüber und ich will ist noch nicht zu viel sagen, aber ich hoffe, dass wir das, was wir haben, mit dem, was wir am Donnerstag gesehen haben, dass wir das replizieren können die nächsten paar Wochen. Und wenn wir das machen, dann sind wir auf dem guten Weg. Dann haben wir den Kurs des Schiffs eventuell nochmal dahingehend korrigiert, dass wir die Regular Season auf einer positiven Note beenden. Ob diese positive Note jetzt ein Ticket in die Playoffs ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Die Playoffs, da interessieren wir uns dann, sobald die Woche 18 vorbei ist. Fakt ist oder wichtig ist für uns, jedes Spiel, was wir jetzt spielen, ist ein Super Bowl für uns. Habe ich letztes Mal schon gesagt, werde ich es immer wieder predigen. Der nächste Super Bowl lautet gegen die Rams. Und die Rams wird ein sehr, sehr hartes Spiel, wird ein starkes Spiel, hoffentlich. Und wird ein Spiel, wo wir auf jeden Fall uns dranhängen müssen.
Zwei Sachen noch. Was nicht unerwähnt bleiben darf, ist Tom Kennedy.
Oh ja.
Sensationelle Punt- und Kickoff-Returns. Also wirklich großartig, was er im Endeffekt uns immer an Feldpositionen beschert hat. Er hat bei den Kickoff-Returns immer irgendwo die Lücke gefunden und gesehen. Also Sailors war auch nicht schlecht. Alles, was an die 30-Yard- oder über die 30-Yard-Linie rausgeht, ist top. Kennedy ist einmal, glaube ich, bis zu 47 gelaufen. Und damit steigen dann halt wieder die prozentualen Chancen, dass du scorest, um Welten. Das macht halt extrem viel aus, dass wir wieder ein Field Goal geblockt bekommen haben. Ärgerlich. Sollte eigentlich nicht passieren. Aber alles in allem, ja, wir hatten zwei Interceptions, ein Forced Fumble, den wir recovered haben. Es war nochmal ein Fumble, der leider dann einem O-Liner der Cowboys vor die Füße fiel vor unserer Endzone, als Pickens den Ball gedroppt hat. Aber alles in allem hatten wir eine Turnover-Bilanz von 3-0. Und wir haben diesmal auch einfach daraus Punkte gemacht. Wir haben die Chance genutzt und die Fehler von den Cowboys halt in Punkte für uns umgemünzt und das war am Ende des Tages entscheidend. Ich meine, es wurde beim 30-27 nochmal echt knapp, aber danach ist nichts mehr angebrannt und am Ende halt auch den Game-Winning Interception, die Reed gefangen hat das Ganze zugemacht. Ein Wermutstropfen ist der Achillessehnenriss von Brian Branch, das muss man klar sagen. Unser Top-Safety-Duo war die ganze Zeit nur noch eine One-Man-Show, weil Kirby Joseph seit dem Spiel gegen die Chiefs ja auch nicht mehr dabei ist. Jetzt gibt's wohl leise Hoffnung, dass da wieder was gehen könnte. Schlecht war natürlich auch, dass Harper direkt im zweiten, dritten Spielzug mit einer Concussion raus musste. Hat Pickens ein bisschen tief getackelt. Auf der anderen Seite bietet das auch immer Chancen für die Legion of Whom, da sich zu zeigen, aber auch was Rock Ya-Sin und Wanted Maddox halt auch als Veteranen machen, ist top. Von daher, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Außer du hast auch noch was zum Cowboys-Spiel zu sagen, sonst würde ich da nämlich einen Haken dran machen.
Ich bin hier tatsächlich gerade noch parallel Stats am Vergleichen, also die Jahresstats von dem Team. Ich finde es persönlich interessant. Ich weiß nicht, ob es interessant ist. Jameson Williams hatte 72 Targets, 45 davon hat er dann entsprechend Receptions gehabt. Der hat einen Durchschnitt von Yards per Catch von 17,8.
Ja, einmal, er ist halt der Deep Threat.
Ja, einmal das und dann die 45 Receivings, die er hatte, ne, ist genau die Differenz, die zu Amon-Ra's Targets besteht. Also Amon-Ra hat bis jetzt 117 Targets gehabt, 81 Receiving. Amon-Ra hat halt nur ein bisschen mit 180 knapp mehr Yards drin. Also es ist interessant, wie unterschiedlich die Targetzahlen sind. Ne? Also von der Reception-Prozent dürfte Amon-Ra ein bisschen höher liegen als Jameson, aber was halt einfach die Yards angeht, ist halt einfach brachial. Stell dir mal vor, er macht jetzt noch, wie viele Wochen haben wir jetzt noch über? Wir haben jetzt noch 4 Wochen, ne?
4. Ja.
Macht jetzt in den 4 Wochen da auch nochmal das Ganze mit dran haben, dann hat Jameson, wenn er das beibehält mit den knapp 18 Yards pro Pass Reception, dann hat er da 1100 Yards auf jeden Fall auf dem Tacho stehen. Und dann haben wir mit Amon-Ra St. Brown dasselbe. Und wenn du dir noch überlegst, dass Jahmyr Gibbs übers Rushing schon 1062 aktuell hat, plus nochmal fast 500 übers Receiving. Also.
Ja, wenn du mal ein Viertel draufrechnest, dann bist du bei 12, 1300 Rushing und, so
600, 700.
Also kann er overall auf über 2000 Scrimmage, ja, ich glaube, das hat er letztes Jahr auch knapp gehabt oder knapp nicht. Ja, ich glaube, er ist, wenn er so weiterspielt, die letzten 4 Spiele sicherlich auch Kandidat für Offensive Player of the Year.
Ja, ich meine, MVP werden keine Running Backs mehr sein.
Nee, das nicht.
Sie haben so eine Monster-Saison wie Saquon Barkley letztes Jahr. Jahmyr Gibbs hatte letztes Jahr 1929 Yards von der Scrimmage-Line.
Ja.
Also war ganz knapp an den 2000 dran. Ja. Nee, schön zu sehen. Nee, da machen wir einen Haken dran. Widmen wir uns dem, was ich eben schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Die Detroit Lions gegen die Los Angeles Rams. Nicht gegen die Chargers. Ich muss immer aufpassen, dass ich die miteinander nicht vertraue. Stafford gegen Goff. Ein altbekanntes Gesicht gegen ein anderes altbekanntes Gesicht.
Ja, ich hatte gerade vorhin mir noch ein Interview angeschaut, wo Matt Stafford bei Rich Eisen war. Und er hat halt auch gemeint, ja, beim ersten Spiel 2021 gegen Detroit war das noch was ganz anderes. Da kannte er noch einen Großteil vom Team. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch geändert. Ich glaube, der Einzige, der noch aus der Zeit da ist, dürften Glasgow und Decker sein, die er kennt. Aus
Glasgow war sogar noch, ist erst nach ihm gekommen. Also, wobei er war ja, Glasgow glaub, war ja vorher schon mal kurz bei uns gewesen. Ja, gut, okay. Und Decker kannte
also von daher,
ja.
Ja, ich glaube, da muss man inzwischen auch einfach mal einen Haken dran machen an dieses immer wiederkehrende. Wir haben jetzt letztes Jahr das erste Spiel gegen sie gehabt, in der Overtime gewonnen. Wir haben das Jahr davor in den Playoffs gegen sie gespielt und gewonnen. Man muss einfach den Hut ziehen vor Sean McVay und den Rams nach ihrem Super Bowl-Sieg. Ja, hatten sie ein Jahr, wo was nicht so gut war, aber sie haben so gut gedraftet und sie hatten so viel Kapital uns gegeben für den Trade, dass man da wirklich sagen muss, top, jetzt haben sie noch Devonta Adams sich Anfang der Saison geholt und haben halt mit Puka Nacua und Devonta Adams eigentlich das beste Receiver-Duo der Liga. Das muss man so sagen, egal wie alt Adams ist. Er ist einfach noch ein Top-Receiver und das wird sicherlich auch in meinen Augen die größte Herausforderung werden, dass wir die irgendwie kontrolliert bekommen. Ich meine, wir haben es jetzt mit Pickens auch geschafft, aber Pickens ist einfach ein Spieler, der, wo du gesehen hast, es ging von Anfang an nicht so viel und irgendwann hat er Strafen produziert, hat Plays damit kaputt gemacht und das wird bei den beiden nicht passieren. Und man kann auch nicht hoffen und will es auch nicht hoffen, dass irgendeiner von beiden aufgrund von irgendeiner Verletzung oder so ausfällt. Das hat uns natürlich mit CeeDee Lamb jetzt auch in die Karten gespielt gehabt in dem Spiel. Aber wie gesagt, Verletzungen möchte keiner sehen, möchte keiner haben. Und deshalb, ich bin mal gespannt, wer gegen die beiden spielt und vor allen Dingen, wie wir dann spielen, weil Reed sah gegen Lamb halt auch nicht gut aus, muss man klar sagen. Er hat relativ viel zugelassen, merkt natürlich noch, dass er von der Verletzung zurückkommt. Amik Robertson ist jetzt auch nicht der Größte. Puka Nacua und Adams sind halt auch, was dann diese 50-50 Catches angeht, halt einfach diese Contested Catches extrem gut. Ich habe jetzt gerade auch noch gesehen, Blake Corum ist für 120, 128 Yards gelaufen. Gut, Arizona ist jetzt auch nicht der Benchmark, das muss man auch klar sagen. Aber Stafford spielt halt auch eine absolut brachial gute Saison. Ich glaube 34 Touchdowns, 3 Interceptions bisher, macht wenig Fehler. Er hat halt super Anspielstationen, sie haben eine gute O-Line. Es wird ein dickes Brett.
Richtig. Ja, also zu dem Thema. Also ich bin wegen Matthew Stafford zu den Lions gekommen, so mehr oder minder, ne? Weil ich ihn einfach als einen grandiosen Spieler finde und empfunden habe und immer noch so als solchen sehe. Geblieben bin ich bei den Lions wegen den Lions, wegen den Fans und wegen der Mentalität, aber ne, mit Matthew Stafford verbinde ich halt meinen Eintritt in die NFL, beziehungsweise ne, ins Team selber. Deshalb ist das für mich immer so ein bisschen was Besonderes. Nur um das mit reingeschoben zu haben, und das gesagt zu haben, um dann darauf hinzudeuten, ja, ich hoffe, wir machen sie sowas von gnadenlos nass. wie du schon gesagt hast, wie du schon so schön zusammengefasst hast, Davante Adams ist während seiner Zeit bei den Raiders halt ziemlich untergegangen, aber das passiert halt, wenn man Derek Carr als Anspielstation hat und wenn man bei den Raiders spielt, weil die, tut mir leid, falls ich da jetzt irgendjemand auf die Füße trete, aber die Raiders sind halt einfach beschissen geführt. Da stinkt der Fisch vom Kopf her und da muss sich auf jeden Fall einiges dran ändern. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, den wir nicht machen. und er erlebt auf jeden Fall seine Renaissance jetzt in L.A. Und freut mich für ihn, weil ich habe ihn schon bei den Packers damals mit Aaron Rodgers immer als einen wirklich extrem guten Wide Receiver empfunden. Ich meine, ist nicht nur mir so gegangen. Es ging ja der ganzen NFL so. Ist ja nicht so, als hätte der da reihenweise die Punkte abgestaubt und so weiter und so fort. Er ist ein guter Spieler und Puka Nacua, ja. Es ist halt die hawaiianische Kopie von Amon Ra St. Brown, würde ich mal fast behaupten.
Nur, ja, ich glaube noch einen Ticken größer und halt auch einfach noch mehr Deep Threat.
Also, richtig, ein bisschen schneller, ein bisschen härter, ein bisschen brachialer. Ich glaube, das würde beschreibt ihn relativ gut, wenn man ihn jetzt mit Amon-Ra St. Brown vergleicht. Und ja, das wird auf jeden Fall eine Belastungsprobe, was denke ich dazu führen wird, dass wenn wir beide Offenses gegeneinander stellen, dass wir darauf hoffen müssten, dass wir auch 44 Punkte oder sonst noch mehr machen müssen, um am Ball zu bleiben. Ich glaube, entweder dieses Game hier wird ein massives Low-Scoring-Game, so dass, sagen wir mal so, eine Seite wird sehr, sehr wenig scoren und da habe ich mir Befürchtung, dass wir es sind. Oder, und davon gehe ich jetzt eher aus, wir gehen hin und haben einen kompletten Shootout. Keine Ahnung, 50-52 steht es am Ende. Ja, dass es so
in diese Richtung geht. Wird. Jetzt schon?
Nee, Bolt Up ist ja bei den Chargers, nicht bei den Rams. Von daher. das ist, wenn ich mir das so im Gesamtspiel angucke, dann denke ich eher, oder werden wir eher mit dem Shootout rechnen müssen als allem anderen. Und ja, es wird eine interessante Belastungsprobe für unser Backfield. Ich bin mal gespannt, wie wir das Ganze einstellen, wie wir jetzt unser bisweilen ja komplett dezimiertes Safety-Team unterstützen, beziehungsweise wie die sich da gegenseitig helfen werden, wie unsere Cornerbacks das Ganze auffangen werden und wie wir das Ganze abfangen, also wie Shepard sich vorstellt, das Ganze aufzunehmen. Ich habe es leider nicht ganz vor Augen, vielleicht hast du das vorher recherchiert. Die Offensive Line der Rams, was glaubst du gegen unsere Defensive Line? Gut, meh.
Also Stafford kriegt den Ball relativ schnell immer raus.
Richtig.
Das muss man klar sagen. Wie gut, wie die Offensive Line der Rams einzuschätzen ist, weiß ich selber auch nicht. Ich habe jetzt keine großen Namen da irgendwo im Kopf. Deshalb kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich hatte jetzt nur mir mal die Stats von ihrem letzten Spiel angeguckt. Die sind ungefähr genauso viel gelaufen, wie sie geworfen haben, also wie sie Yards durch die Luft gemacht haben. Mhm. Das wird definitiv nicht passieren, dass die 250 Yards laufen werden.
nee, zum Glück nicht.
Deshalb, und das macht natürlich dann auch vieles, vieles einfach komplett leichter, was dann halt auch spielen kannst und wie du spielen kannst. Ich meine, wie gesagt, wir haben einiges an Yards jetzt gegen die Cowboys durch die Luft bekommen. Aber das muss man auch klar sagen, jetzt gerade auch bis zur Halbzeit, wir haben es halt immer bei einem Field Goal gehalten. Es ist halt dieses Spend but don't break Mentalität. Nimm halt, gib ihm die 3 Punkte am Ende des Tages. Wobei, ach, Aubrey ist so ein kranker Kicker. Von Dallas, der schießt ja alles rein. Aber wir haben es halt trotz, dass wir viel durch die Luft gefressen haben, so bei wenig Punkten halten können. Und das muss in meinen Augen auch das Rezept irgendwie gegen die Rams sein, dass wir es halt hinbekommen. Auch wenn sie viele Yards übers Feld machen, dann trotzdem sie halt vor der Endzone zu stoppen und dass sie halt mit 3 Punkten rausgehen. Und dazu wäre dann halt nochmal so eine Leistung, wie wir jetzt in der Defense gebracht haben, also gerade in der Defensive Line, wichtig, dass wir da halt ordentlich Druck generieren, damit Stafford halt einfach wenig Zeit zum Gucken und zum Passen und zum Atmen hat.
Ich bin gerade noch parallel ein bisschen zurück in die Vergangenheit am Gehen und mich sticht halt bei den Rams ein Spiel ins Auge, und das ist tatsächlich gegen die Carolina Panthers. Ein Team, was ja, ich sag mal, totgesagt worden ist, schon in der Preseason, die jetzt so auch so ein bisschen, ein kleines bisschen ein Comeback haben und damit 7-6 gar nicht mal so schlecht dastehen. Ne? Also totgesagte Leben länger, sage ich dazu nur. Ich frage mich, wie die das geschafft haben, aber wenn ich mir so ein bisschen von denen, die es jetzt im Allgemeinen angucke, jetzt ohne jetzt zu viel mit Zahlen um mich herum werfen zu wollen, sie hatten eine Interception, die für 48 Yards ging. Das hier müsste Sacks bedeuten. Die haben 2 Sacks bei Stafford gehabt. Das war gar nicht so sehr viel, was sie da gemacht haben. Und 2 hatten sie ausgezogen gehabt. Würde mich tatsächlich interessieren, das könnte man noch nachgehend mal recherchieren, wie die Panthers sich dagegen die Rams haben wehren können. War letztendlich ein knappes Spiel mit 31 Panthers zu 28 Rams. Aber vielleicht können wir uns da auch ein bisschen noch eine Idee mit rausziehen, wie das Ganze zu laufen hat, weil die Rams, die werden auf jeden Fall offensiv ein Feuerwerk gegen uns starten. Defensiv müssen wir halt mal gucken. Das kann man so noch gern gleich noch drüber unterhalten. Über die verdammt, wie hieß denn der Spieler damals von den Rams? Das entkleidet mir gerade der Name. Aaron Donald-losen Rams, die trotzdem immer noch gefährlich sind.
Ja, sie haben halt da mit Kobe Turner, mit Puna Ford, sie haben halt schon gute Leute, die sie da auch vorne drin stehen haben oder halt auch dann als Linebacker aufgestellt haben. Also ich sag ja, die haben in den letzten Jahren gute Leute auch in zweiter, dritter Tag gefunden, entwickelt und da einfach eine sehr konsistente Unit draus geformt.
Mhm. Also man muss ja auch dazu sagen, dass Brett Holmes kommt ja raus. Hause Chargers, Chargers Rams. Scheiße. Und man sieht ja schon so ein bisschen, dass da, ich sag mal, Verwurzelungen bestehen. Ne? So wie die es hier geschafft haben. Ich meine, Jared Wurst ist ja auch ein sehr guter Pick gewesen, den sie da angebracht haben. Also er hat, glaube ich, mit 25, genau, hat dieses Jahr hier angefangen zu spielen, Outside Linebacker. Da haben sie einen guten Pick mitgemacht, um einfach diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Gems sich rauszuziehen. An die 24 war, das ist ja auch gerade komplett Wumpe, sich die Picks so entsprechend rauszuziehen, die Spieler entsprechend rauszuziehen, die auch eben im Tieferen drin sind, ist durchaus, na, was, wo man die Wurzeln zu Brett Holmes sieht, beziehungsweise andersherum. Also haben sie nicht schlecht gemacht, freut mich für die Rams. Auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt so hochloben will.
Ja, ich habe ja gerade so eine ganz interessante Metric gefunden, NFL Offense Impact bringt halt so viele Dinge zusammen, da sind die Rams ganz vorne, wobei ich glaube, da geht alles mit ein, da geht halt auch EPA und sonstige Dinge mit ein, deshalb über die Offensive Line jetzt was zu finden, schwierig, aber hier. Da schaue ich mal, ja, da sind sie auch relativ gut. Da geht es ja nur um die O-Line. Da sind sie auch sehr weit oben. Wohingegen wir, ja gut, wir haben C+, die haben B+. Also sie werden auch eine recht gute Unit da vor Stafford stehen haben, sonst würde er nicht die Zeit haben. Weil er halt auch echt den Ball schnell rausbekommt.
Ja, gut, das war ja schon aber immer das Ding von Stafford. Er ist halt ein Ganzdinger, ne? Er ist ein, wie nennt sich das, Bonehead, sagen sie ja im Englischen gern über ihn. Der hat seine Targets, der weiß, wie es funktioniert, der kriegt den Ball raus und wenn er dann wirklich fähige Receiver hat oder ne, ab Tight End oder Wide Receiver ist, dann funktioniert das extrem gut. Ja, ich frage mich immer wieder, wie würde Stafford in der Offense von Dan Campbell funktionieren? Und ich würde mir fast behaupten, er würde ähnliche, wenn nicht sogar noch vielleicht ein kleines bisschen größere Zahlen mit Jameson und mit Amon-Ra produzieren, als es Goff tut. Nicht, dass ich Goff in einen Scheffel stellen will, aber Stafford wäre, glaube ich, definitiv ein bisschen mehr auch gewillt, zum Ball einfach mal durchzuziehen, als es Goff in manchen Fällen eventuell nicht macht.
Das stimmt. Also ich glaube, da ist er noch cooler und hat halt einfach noch einen anderen Arm. Ich meine, man hat es jetzt beim Spiel gegen Dallas auch noch zweimal gesehen, wo er halt Tesla war in der Endzone außen. Einmal rutscht sein Cornerback weg, der mit ihm läuft. Er ist eigentlich alleine in der Endzone. Goff wirft den Ball ein bisschen nach außen, also halt aus dem Feld raus. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Er ist ein guter, er kann in engste Fenster werfen, aber die langen Dinge sind einfach nicht so sein Fall. Das muss man Goff einfach sagen. Da ist immer mal wieder ein bisschen Streuung mit drin, mal ein bisschen zu viel, mal ein bisschen zu wenig, mal, wie gesagt, fehlt einfach so ein bisschen die Präzision. Ich glaube, das ist das, was Stafford einfach noch einen Ticken besser hinbekommt, dass er gerade die langen Bretter, die langen Brote deutlich besser wirft, besser trifft. Und wie gesagt, er hat halt auch mit zwei große, zwei ballsichere, zwei fangsichere Receiver am Start. Und das, ja, wird hart. Wobei auch da muss man klar sagen, wenn sich jetzt einfach mal das Restprogramm dann anschaut, zwischen uns, den Bears und den Packers, weil alles andere haben wir wenig Einfluss drauf, dann wäre selbst eine Niederlage gegen die Rams noch nicht das komplette Aus. Es wird am Ende so oder so in meinen Augen auf ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag gegen die Bears hinauslaufen.
Auf kurz oder lang muss es das sein. Es sei denn, keine Ahnung, der Mond kracht irgendwie auf Green Bay runter, ich habe keine Ahnung. Also, da brauchen wir uns auch keine Illusionen drüber zu machen. Vielleicht, weil wir uns jetzt auch schon so langsam den Ende oder unserer Zeitmarke, sage ich mal, uns nähern. Ich finde das eigentlich ganz interessant, so wie wir es die letzten zwei Male gemacht haben, X-Factors. Irgendwelche X-Factors, sowohl auf der Defense wie auf der Offense, die für dieses Spiel hier entscheidend sein werden, die uns den Sieg bringen werden.
Offensiv glaube ich, dass auch hier wieder Jahmyr Gibbs einfach sein A-Game Plus auspacken muss. Er hat uns jetzt die letzten Spiele definitiv getragen. Und wir sehen es, wenn wir halt entsprechend punkten. Ich glaube, über 24 gewinnen wir auch die Spiele. Ich glaube, wir hatten jetzt auch wieder den Vorteil, was du ja auch immer sagst, wir sind halt vorne weggelaufen, wir mussten nicht hinterherlaufen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Vorteil. Defensiv, ja, weiß man leider noch nicht, wer spielt, wäre es für mich DJ Reed.
Wenn er auch noch mal eine Game-Sealing Interception hätte, ja.
Das wäre super, und dass er einfach einen von den beiden aus dem Spiel nimmt. Ich meine, wenn ich jetzt die Stats mir angeguckt habe, Puka Nacua ist in dem Spiel für 160, 170 Yards, was der gefangen hat. 167 Yards, Devonta Adams 29. Also auch da sieht man dann, am Ende kann es auch einer machen, beziehungsweise ja, ich möchte uns nicht mit Arizona vergleichen, jetzt keinen Offense gegen Arizona, aber da sind wir doch zwei, drei Stufen besser. Okay. Das ist einfach so. Ja, die Secondary, ich würde es vielleicht gar nicht auf Reed alleine runterbrechen, sondern würde halt generell sagen, am Ende des Tages entscheidend ist die Secondary, dass er es schafft, in irgendeiner Art und Weise die beiden Hauptwaffen unter Kontrolle zu bringen. Um den Run mache ich mir keine Sorgen. Wir haben eine gute Run-Defense, wir haben gute D-Liner, die da in der Lage sind, Kyren Williams und auch Blake Corum zu stoppen. Mhm. Aber halt, ja, die langen Dinger.
Also was das Run angeht, mit Stafford haben wir ja jetzt das erste Mal seit etwas längerem, wo wir keinen mobilen Quarterback im Gegnerteam haben.
Also, es gibt nicht mehr so viele, die nicht so mobil sind.
Ja, genau. Ne? Also Stafford ist jetzt nicht so Marke Freiheitsstatue nee. Wie Goff, aber er ist auch definitiv kein, sagen wir mal, um vergleichbar zu halten, kein Jordan Love oder Dak Prescott, die durchaus nee. Mal mit ihren Beinen halt einfach mal auch ein bisschen was generieren können, aber ja. auch nicht zwingend als Läufer bekannt sind, sondern halt eben eher als Passer. Von daher, die Run-Defense mache ich mir sicherlich eher weniger Sorgen. Das könnte uns halt auch Möglichkeiten eröffnen, das Passing-Game noch weiter zu limitieren. Vielleicht brauchen wir einen Linebacker weniger, der gegen den Run hilft. Vielleicht brauchen wir einen Safety weniger, der gegen den Run hilft. Und schon haben wir ein bisschen mehr Hilfe im Bereich außen, wo Adams sehr gut funktioniert, um eben da eventuell noch irgendwas mit rauszuholen. Vielleicht
ja, ne,
ist so die Hoffnung. Ne?
Zwei Single-High-Safeties machen halt Sinn, oder so eine Cover-2-Defense, dass du halt wirklich die beiden Safeties auch hinten stehen lässt, die beiden Cornerbacks Unterstützung bekommen und man vielleicht daher weniger blitzt. Brand spielt das natürlich immer sehr, sehr aggressiv nach vorne oder hat zumindest die ganze Zeit gespielt. Jetzt wird er uns natürlich ein Jahr plus minus ausfallen. Ist sicherlich eine Option, dass man da einfach mehr Hilfe bringen muss. Ja, das ist sicherlich, also deshalb sage ich ja, das ist eigentlich die komplette Secondary, die am Ende des Tages in meinen Augen spielentscheidend sein wird, offensiv. Gesagt, hoffe ich einfach mal, dass er sowas wieder hinbekommt, wie wir jetzt gegen die Cowboys gezeigt haben. Dass die O-Line halt entsprechend hält. Und Goff einfach die Zehntel, zwei Zehntel, drei Zehntel mehr Zeit gibt, dass er halt auch, dass sich die Routen entwickeln können und er dann halt auch die Pässe bringen kann, weil anbringen kann er es, das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Sonst noch irgendwas, was dir bezüglich des Spiels auf den Nägeln brennt?
Nee, nicht wirklich. Also ich meine, ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, ne, ich gehe eher davon aus, dass wir einen Shootout erleben werden, dass ne, irgendwas so kumuliert 70 Punkte plus umkommen werden. Ne, ich bin mal gespannt. Jedes Mal, wenn ich mir denke, oh, das wird richtig viele Punkte links und rechts geben, bleibt es dann irgendwie bei unter 10. deshalb möchte ich da ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten, ich glaube, wir haben alles gesagt. Für uns wird auf jeden Fall wichtig werden, die Offense der Rams zu limitieren. Das ist ziemlich offensichtlich, aber wie werden wir sie limitieren? Ja, wie wir es gerade eben gesagt haben, ein bisschen weniger Fokus auf den Run, ein bisschen mehr auf die Wide Receiver drauf aufpassen, weil das Running Game von den Rams ist zwar gefährlich, aber nicht so gefährlich, dass man sich da voll komplett drauf versteifen muss. Und dann sollte da, was das angeht, den Ball, ne, das Spiel für uns ins Laufen kommen. Und auch wenn es wieder ein Klischee-Spruch ist und irgendwann unser Phrasenschwein so dick ist wie ich, die beste Defense ist, wenn unsere Offense auf dem Feld bleibt. Und das heißt, lange, kohärente, saubere Tries, die in Punkten und nicht nur drei, sondern in sieben enden, die werden uns da auch den Tag vereinfachen. Wird natürlich anstrengend werden für die O-Line, ne, keine Frage, aber wenn es so läuft, wie es jetzt zuletzt war, mit Frazier zum Starten, haben sie ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, dass das in der Planung ist und dass eventuell Mahagoni auch schon wieder zurück zum Training kehrt. Na, lässt ja alles so ein bisschen vermuten, dass das Ganze schon mal gut funktioniert. Deshalb sind wir da mal im positiven Sinne darauf eingestellt, dass wir eventuell eine Wiederholung von Donnerstag sehen.
Ja, stimmt. Das mit Hagen war, dass sie, glaube ich, irgendwie sein 21-Tage-Fenster schon wieder öffnen.
Richtig.
Wäre sicherlich auch gut, dass man da noch entsprechend Verstärkung hat und einfach noch ein bisschen flexibler ist, wenn man dann am Ende des Tages halt bringt. Und er war ja auch nicht zu Unrecht Starter in der Saison. Lass uns mal überraschen. Also ja, kann ich da immer nur sagen, es kann ein High-Scoring-Game werden von beiden Seiten. Wenn wir die Rams ins Laufen lassen kommen, wird's schwer. Aber wie schon gesagt, selbst wenn wir das Spiel verlieren sollten, ist hier noch nicht irgendwo aller Tage Abend, sondern es bestehen dann immer noch gute Hoffnungen. Ich meine, wir spielen noch die Steelers, die Vikings und am letzten Spieltag die Bears. Dass es trotzdem für die Playoffs reicht und da ist dann alles und noch mehr möglich, wie man ja auch letztes Jahr oder in jedem Jahr eigentlich gesehen hat. Von daher, ich bin sehr gespannt. Und hoffe einfach, dass sie eine turnoverfreie Leistung bringen, vielleicht noch die eine oder andere Strafe weniger und sonst genauso ein Spiel aufs Feld bringen, wie halt das letzte Spiel war. Damit würde ich dann auch sagen, belassen wir es dabei. Wir sind noch gut in der Zeit, knapp unter einer Stunde. Ich verabschiede mich schon mal soweit. Spezielle Grüße gehen noch raus an meinen wiedergefundenen Kommilitonen Sascha, der hoffentlich sich auch diese Folge anhört. Und an alle anderen natürlich auch ein schönes Spiel am Sonntag. Am besten mit einem Dub, wie es so schön heißt, mit einem großen W und einem Victory Monday. Und damit gebe ich die letzten Worte an Moritz und sage Go Lions!
Auch wenn ich eventuell die Laune jetzt ein kleines bisschen nach unten bringe, das war mir aber letzte Woche eigentlich auch schon auf der Brust gelegen, wie wir die Cowboys uns gepreviewt haben. Ihr werdet es bestimmt über die Medien mitbekommen haben. Bei den Cowboys gab es ja einen tragischen Fall mit Marshawn Kneeland, der sich nach einem Unfall das Leben genommen hat. In Anbetracht dessen, dass Weihnachten immer näher rückt und für mich als Person Weihnachten eine ziemlich schwierige Zeit ist, möchte ich es einfach nur mal raus in den Äther raussprechen. Leute, denkt dran, es ist Weihnachten, es ist die Weihnachtszeit, es ist zwar immer sehr viel Schönes draußen unterwegs, aber es ist nicht für jeden schön da draußen. Und lasst es euch von mir gesagt sein, lasst es euch von jedem anderen sagen, der sich Hilfe geholt hat oder halt auch Hilfe holen, sich jetzt es hat geben lassen müssen, wenn es euch nicht gut geht, wenn euch irgendwas bedrückt, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, wenn euch die Weihnachtszeit einfach fertig macht, habt keine Angst, euch irgendwie Hilfe zu holen, sei das in der Community hier bei uns in den Lions, mit eurer Familie, mit Leuten, denen ihr vertraut, mit euren Ärzten, die euch vielleicht was helfen oder wer weiß, vielleicht sogar mit einer Hotline oder vielleicht sogar mit jemand Geistigen. Es ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr versucht, eure Probleme zu beseitigen. Und Probleme beseitigen heißt nicht in sich reinfressen, sondern Stärke zu haben. Und es ist eine Form von Stärke, sich Hilfe zu holen und sich eben Hilfe zu holen. In diesem Sinne, passt bitte auf euch auf. Habt eine schöne Weihnachtszeit, habt eine ruhige Weihnachtszeit. Und für mich bleibt nur ein letztes zu sagen: Go Lions, go Pride. Ich bin stolz auf euch.